Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Ja, hallo Fabian, grüß dich. Endlich kann ich dich hier wieder im Podcast begrüßen. Zuletzt habe ich dich noch in Erinnerung, neben mir sitzend, laut gröhlend oder auch singend, je nachdem. Ja, wir waren ja bei dem NBA-Spiel in Berlin, das war ziemlich cool, muss ich sagen.
Ja, das war echt ein Event. Also vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, du übernimmst die Pauschalsteuer noch.
Werden wir sehen, ja. Wenn nicht, vielleicht hört ja dein Betriebsprüfer oder Finanzbeamter zu, dann schaut mal bei Fabian genau rein, ob der noch was versteuern muss. Ja, ist ja so, ne? Wenn man jemanden einlädt zu so einem Event, dann ist das ja gegebenenfalls eine Einnahme bei dem Eingeladenen, so wie bei dir das jetzt der Fall wäre, Fabian, aber wenn der dir einlädt, das Ganze pauschal versteuert, dann ist alles gut und das werde ich natürlich auch machen. Muss ich zwar 33,75% nochmal Steuern zahlen, aber immer noch besser, als wenn du die ganze Zeit schlecht schlafen kannst, weil du Angst hast, du musst da noch zusätzlich was versteuern, ja.
Ja, absolut.
Ja, ich möchte heute mit dir oder wir wollen heute mal über Unternehmensgründungen sprechen, ja. Ist ja hier Anfang 2026 und man liest ja in der Presse immer mal wieder, dass es am Arbeitsmarkt gar nicht so gut läuft. Ich glaube, ich habe letztens gelesen, 45.000 Manager sind arbeitslos.
Können die als gründen?
Naja, wer weiß, ja. Vielleicht erstmal die Abfindung genießen, ein bisschen Sabbatical machen, aber früher oder später stellt man sich ja die Frage, was macht man denn jetzt? Und aber auch so, ja, glaube ich, dass natürlich der Umbruch hier und da beim Arbeitsmarkt schon dazu führt, dass es vielleicht mehr Unternehmensgründungen gibt. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, ich glaube 600.000 pro Jahr ungefähr gibt es Neugründungen an Unternehmen.
Gewerbeanmeldung dürfte so um die 600.000 geben. Also in den ersten drei Quartalen 2025, da gibt es schon Zahlen, das sind 487.700 Neugründungen. Ja, also wird man wahrscheinlich vielleicht sogar auf insgesamt dann um die 600.000 kommen. Klar gibt es natürlich auch wieder viele Gewerbeaufgaben. Das sind 360.700 gewesen in den ersten drei Quartalen. Mhm. Also auch relativ viel. Aber klar, es probieren immer mehr was zu reißen. Und deswegen muss man ja natürlich schauen, was man steuerlich beachten muss, weil beim Gründen beginnt es ja schon vor dem Gründen. Man kann ja schon steuerlich was machen, bevor man überhaupt beginnt. Ja, sogenannte vorweggenommene Betriebsausgaben nutzen. Also wenn man schon irgendwie Beratungskosten mit dem Unternehmensberater hat oder man hat sich schon was gekauft, ja, was weiß ich, Laptop für das künftige Unternehmen oder hat er schon erste Marketing-Spendings, um mal die Idee anzutesten, dann kann man diese vorweggenommenen Betriebsausgaben, wenn man die beispielsweise schon 2025 hat, schon in der EUR 2025 dann absetzen und kann dann ja das schon nutzen. Problematisch wird es nur, wenn man dann doch nicht gründet, ja, in der Zukunft, weil dann sind es vergebliche Betriebsausgaben. Da in der Theorie ist es so, die kann man eventuell auch absetzen, wenn man denn eine Gewinnerzielungsabsicht nachweist. Also ich habe die Erfahrung beim Finanzamt zumindest Freiburg-Stadt gemacht, wenn man dann nicht gründet, dann muss man wahrscheinlich schon vors Finanzgericht, dass man das noch durchboxt, weil da sind die Finanzämter schon streng. Also wenn es zu keiner Gründung kommt, dann sind zwar vergebliche Betriebsausgaben in der Theorie schon abzugsfähig, aber in der Praxis wird es schwer durchzusetzen. Aber wenn man dann gründet später, beispielsweise dieses Jahr, kann man schon vorweggenommene Betriebsausgaben aus 2025 beispielsweise nutzen.
Ja, das ist natürlich besonders interessant, wenn man vielleicht noch angestellt ist, ja, und da ein noch hohes Gehalt bekommt oder vielleicht sogar die Abfindung in dem Jahr versteuern muss. Und du fängst halt dann in diesem Jahr schon an, erste Kosten auf dich zu nehmen, um das Unternehmen zu gründen. Wie du es gerade gesagt hast, Beratungskosten, vielleicht ein bisschen Reisekosten, man besucht Messen, man schafft sich erstes Equipment an und so weiter und hat dann eben diese Kosten. Und kann die dann natürlich voll gegenrechnen, beispielsweise gegen dein Gehalt als Angestellter. Dann kannst du dich ja schön auf eine Steuererstattung freuen, wenn du dann deine Steuererklärung machst.
Absolut, ja. Also das sollte man nicht vergessen. Und da gibt es jetzt auch kein extra Feld irgendwie weggenommene Betriebsausgaben in der Steuererklärung. Das muss man halt dann beispielsweise in der Anlage EUR halt dann die entsprechenden Felder eintragen. Was weiß ich, ab Feld, glaube 31 sind die AFA-Geschichten, also Abschreibung. Da vielleicht noch eine Geschichte, also bis 800 Euro netto, 952 Euro brutto meistens mit 19% Umsatzsteuer. Da kann man sofort abschreiben, so ein gegenwärtiges Wirtschaftsgut, wie jetzt beispielsweise ein Tisch, ein Stuhl, ein Laptop. Wenn es darüber hinausgeht, zumindest bei Tisch und Stuhl, dann muss man es dann über mehrere Jahre absetzen, wenn es über 800 Euro netto kostet. Bei Laptops gibt es ein Schreiben aus 2022, die kann man mittlerweile auch sofort im Jahr der Anschaffung absetzen, aber die Grenze muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wenn man jetzt beispielsweise einen Tisch, Stuhl, andere Arbeitsmittel anschafft, die über 800 Euro netto, also mit Mehrwertsteuer insgesamt 952 Euro brutto kosten, dann kann man die nicht sofort im Jahr der Anschaffung absetzen voll, sondern muss es eben dann ja beispielsweise mit einer AFA von 13 Jahren dann absetzen. Das heißt, wenn ich 1300 Euro Anschaffungskosten hatte, dann 100 Euro pro Jahr. Und dann nicht alles voll. Also da gibt es jetzt keine vorweggenommenen Betriebsausgabenfelder in der Anlage EUR beispielsweise.
Aber das ist ein sehr guter Punkt, den du ansprichst. Du sprichst hier von Feldern und Nummern und Anlagen und so weiter und so fort. Aber die Frage, die einen jungen Gründer oder eine junge Gründerin umtreibt, ist ja, wann muss ich eigentlich wem Bescheid geben? Und ja, also gerade beim Finanzamt und Gewerbeamt, da hat man ja vielleicht auch zu Recht Respekt vor, will nichts falsch machen, ja, will ja keine Strafe oder so bekommen. Deswegen, das ist eine Frage, die ich relativ häufig bekomme. Wann muss ich jetzt eigentlich tätig werden und was muss ich dem Finanzamt mitteilen? Weil das ist zwar schön, dass man da die ganzen Verluste geltend machen kann, da auch was wiederbekommt. Da hilft einem dann vielleicht der Steuerberater dabei. Aber ab wann muss ich mich eigentlich melden und wie?
Ja. Ja, also relativ zügig, weil man braucht auch eine Steuernummer, die man dann auf die eigenen Rechnungen schreiben kann. Und da muss man eigentlich zwei Stellen beachten. Einerseits Finanzamt, das geht mittlerweile online über elster.de.
Und sagt nur online.
Ja, das Problem ist, bei der Gemeinde, Stadt, je nachdem, wo man so ist, da geht die Gewerbeanmeldung mitunter nicht vollständig online. Sondern man muss noch ins Rathaus tappeln. Aber beim Finanzamt geht es bundesweit online mit dem Fragebogen zur steuerlichen Erfassung. Und den muss man ausfüllen. Das ist sind um die 8 Seiten, aber wenn man es digital ausfüllt, sind es über 20 Seiten, ja, bei elster.de. Da kann man schon so ein bisschen erschlagen werden. Ich glaube, über diesen steuerlichen Erfassungsbogen könnte man eine Folge alleine machen, dann wäre die Stunde auch rum, aber lass uns mal vielleicht die drei wichtigsten Punkte machen, weil ich sehe es oft, dass dann nach den Einkünften gefragt wird und dann werden die Umsätze, die Einnahmen eingetragen und dann fragt man sich als Gründer, warum hat das Finanzamt jetzt auf einmal 20.000 Euro Steuervorauszahlung festgesetzt, weil man eben nicht die Umsätze mit den Einkünften verwechseln sollte. Einkünfte sind einfach gesagt Einnahmen, also die Umsätze minus die Ausgaben, die Betriebsausgaben, die man geltend machen kann. Und wenn man jetzt 100.000 Euro Umsatz plant, 80.000 Euro Betriebsausgaben plant, dann sollte man 20.000 Euro statt 100.000 Euro da angeben, weil sonst könnte es ungemütlich werden mit dem Finanzamt.
Ja, ja, du, das habe ich schon so oft erlebt, dass dann Unternehmer vor dem Finanzamt flexen wollten. Also, wenn ich gesagt habe, ja komm, ich will ja hier viel erreichen, das Finanzamt kann ruhig mal wissen, wie erfolgreich ich werden will. Und deswegen haben die dann hier in diesem steuerlichen Erfassungsbogen das bestmögliche Ergebnis eingetragen und waren dann super happy, ne? Ja, vielleicht klappt es ja mit den 100.000 Gewinn, trage ich die mal ein. Finanzamt weiß schon mal Bescheid, ja. So, das Problem ist aber, das ist ja jetzt hier nicht irgendwie der Fragebogen von der Bank, wo man sich möglichst gut darstellen will, sondern hier geht es ja darum, dass auf Grundlage dieser Angaben dann auch die, wie du es schon sagst, die Vorauszahlungen geschätzt werden, ja. Und das heißt, hier sollte man natürlich möglichst konservativ schätzen, also möglichst schlecht, ja. Aber andererseits, wenn jetzt klar ist, die Verträge sind schon geschlossen und man macht diesen Gewinn, muss man ihn auch eintragen. Ansonsten kann es, glaube ich, mit viel Fantasie sogar zu einer Steuerstraftat oder dem Vorwurf kommen. Aber ansonsten ist das völlig legitim, natürlich hier auch konservativ vorsichtig vorzugehen und die Einnahmen erstmal niedrig zu schätzen, vielleicht sogar mit null, wenn man viele Kosten am Anfang auch hat, ne? Und dann gibt es halt auch keine Vorauszahlung.
Ja, ich meine, in die Zukunft kann auch keiner blicken. Und wenn es dann besser läuft, kann man immer noch die Vorauszahlung anpassen lassen. Und wenn es schlechter läuft, dann auch, das ist vielleicht noch der wichtigere Punkt, ja, so einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung stellen. Wenn man merkt, okay, man hat irgendwie pro Quartal 10.000 Euro Vorauszahlung, es kommen aber nur 9.000 Euro rein, ja, dann sollte man schon aktiv werden und so einen Antrag auf Herabsetzung der Vorauszahlung stellen, weil es ist natürlich auch Liquiditätsgeschichte und man muss da nicht sein Bankkonto, sein Kontokorrentkredit fürs Finanzamt da ausreizen bis aufs Maximum, das im Prinzip im Blick haben. Und da ist auch wichtig, dass man die Buchhaltung im Griff hat. Hier mal kurzer Werbeeinschub. Aktuell gibt es noch unter lexware.de/steuerfabi die Buchhaltungslösung Lexware Office 6 Monate kostenlos. Wir schreiben es euch mal in die Shownotes lexware.de/steuerfabi. Werbung Ende. Dann ist Versteuerung.
Fabian, ich habe noch eine Frage oder ich habe noch einen Hinweis für dich. Ich finde es ja gut, dass du dieselbe Philosophie hier vertrittst wie ich, was das Thema Vorauszahlung an das Finanzamt angeht. Ich erlebe manchmal auch Kollegen oder dann auch Mandanten, die zu uns kommen und sagen, ja, mein Steuerberater hat hier mit Absicht sozusagen explizit einen Antrag gestellt, dass ich mal etwas mehr vorauszahlen möchte, weil dann habe ich schon mal das Geld beim Finanzamt und wer weiß, was kommt, ne? Dann habe ich da schon mal ein bisschen was hingezahlt, wer weiß, ob ich in 2 Jahren noch das Geld übrig habe, um das Finanzamt zu bezahlen. Das sehe ich völlig anders. Also sowas würde ich nie machen, dem Finanzamt freiwillig Geld zahlen. Natürlich, wenn es sein muss, weil man in dem vergangenen Jahr einen hohen Gewinn hatte, dann setzen die das natürlich auch fest und sagen, okay, wir gehen davon aus, du hast genauso viel wie in den Vorjahren, deswegen wollen wir jetzt das Geld schon mal im Voraus von dir. Da kann man sich dann nicht eigentlich nicht gegen wehren, es sei denn, es ist wirklich schlechter gelaufen. Aber ansonsten freiwillig, ja, wenn du jetzt ein Jahr hattest, was schlecht lief oder hast plus minus null gemacht im ersten Jahr und im zweiten Jahr läuft es dann gut, dann bist du nicht verpflichtet, freiwillig Vorauszahlungen an das Finanzamt zu senden. Und manche sind sich da aber irgendwie oder meinen, ihre Mandanten dann da beschützen zu müssen und zu sagen, hey, zahl doch lieber schon mal was voraus, wer weiß, was du sonst mit dem Geld machst und nicht, dass du das dann irgendwie ausgibst, sondern hast du es nicht mehr für die Steuern. Ich finde, da sollte doch jeder Unternehmer selbst drüber nachdenken können oder drüber entscheiden können, sich das Geld auch anderweitig in der Zeit für sich arbeiten zu lassen und nicht das freiwillig vorauszuzahlen. Also ist zumindest meine Meinung, ich glaube, offensichtlich, ja. Aber so ähnlich denkst du auch, ne?
Ja, so als es noch 6% Zinsen pro Jahr gab, da sah die Welt doch ein bisschen anders aus. Aber
beim Finanzamt meinst du?
Ja, genau.
Da war das Finanzamt so eine bessere Bank eigentlich, ne?
Ja, aber die Zeiten sind leider auch vorbei. Deswegen, also aus meiner Sicht sollte man so gut wie es geht eben an der Realität sein. Ja, schadet es nicht, dass man da jetzt realistisch die Vorauszahlung macht. Weil es gibt natürlich auch manche, da ist es vielleicht auch besser, wenn es nicht auf dem Konto verfügbar ist.
Das sagst du jetzt, aber
was? Ja, also da gibt es auch, also ich habe ja früher auch in meiner Bank gearbeitet, da gibt es definitiv welche, da ist es besser, es ist weg vom Konto, bevor es dann ganz weg ist. Und dann, weil es ist ja auch so, jetzt nehmen wir mal an, du bist da, hast einen steuerlichen Erfassungsbogen ausgefüllt, so, dann läuft das erste Jahr vielleicht sogar besser als gedacht, du machst am Ende des zweiten Jahres, gibst die Steuererklärung fürs erste Jahr deiner Selbstständigkeit ab, Anfang des dritten Jahres kommen dann die Steuerbescheide, dann musst du nachzahlen fürs erste Jahr, fürs zweite Jahr werden die Vorauszahlungen angepasst, das heißt im Prinzip auch eine Nachzahlung direkt und dann fürs dritte Jahr musst du dann vielleicht am 10. März, wenn der Bescheid dann da ist, auch schon eine Steuervorauszahlung leisten und wenn du dann irgendwie, ich weiß nicht, 40.000 Euro insgesamt kumuliert nachzahlen musst, hast aber nur noch 10.000 Euro auf dem Konto, dann ist es natürlich schwierig und dann ist natürlich, habe ich auch oft erlebt, dass man dann zum Gewerbekundenberater gegangen ist, damals zu mir und hat gesagt, hey, ich habe hier 30.000 Euro Steuerschulden, wie finanzieren wir es?
Das waren immer die besten Kunden, oder?
Ohne Sicherheit finanzieren wir hier mal gar nichts. Ja? Mhm. Also von dem her ist es schon für manche besser, man hat das im Blick und hat dann dementsprechend auch realistisch die Steuervorauszahlung geleistet. Klar, wenn man so ein bisschen fortgeschritten ist, und das sind ja die meisten Podcast-Hörer, Hörerinnen, dann kann man natürlich genau. Das auf die Seite legen, ausrechnen. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, wenn man jetzt beispielsweise die Kleinunternehmerregelung wählt, die kann man ja wählen, ja, 25.000 Euro Umsatz im ersten Jahr, also wenn man jetzt im Januar 2026 aktuell gründet, kann man 25.000 Euro Umsatz dieses Jahr machen. Wenn man jetzt 2025 gegründet hat, dann gelten diese 25.000 Euro für einen Vorjahresumsatz, da muss man auch ein bisschen aufpassen. In beiden Szenarien, wenn man dann die 100.000 Euro Umsatz dann im laufenden Jahr knackt, nachdem man letztes Jahr gegründet hat, dann muss man zu dem Zeitpunkt umstellen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie 95.000 Euro Umsatz gemacht hat, was weiß ich, dieses Jahr im November, dann 6.000 Euro in Rechnung stellt, dann sind diese 6.000 Euro, da sie die 100.000 Euro Grenze dann knacken, umsatzsteuerpflichtig. Und dementsprechend muss man auch schon Umsatzsteuer ausweisen auf der Rechnung. Deswegen muss man seine Buchhaltung im Griff haben. Wie gesagt, Angebote gibt es in den Shownotes.
Ja, und ja, aber sag mir mal, soll ich das jetzt machen oder mit der
kleinen? Ja, das ist ja die Frage. Die Frage, also erstmal muss man wissen, nicht denken, dass man dann keine Einkommensteuer mehr zahlen muss. Nur weil man da keine Umsatzsteuer auf die Rechnung schreibt, kann es trotzdem sein, dass man Einkommensteuer zahlen muss, insbesondere wenn man im Nebengewerbe gründet und dann vielleicht schon einen gut bezahlten Job hat, dann ist man vielleicht mit 3.000 Euro Einkünften im Nebengewerbe schon im Spitzensteuersatz von 42%. Also das gilt wirklich nur für die Umsatzsteuer. Ob es sich lohnt? Naja, also wenn ich jetzt B2B-Kunden, also Geschäftskunden habe, dann ist das ja egal. Denen ist es eh egal, ob jetzt da Umsatzsteuer drauf ist oder nicht. Die können es ja da wieder ziehen als Vorsteuer. Und wenn man auch natürlich noch hohe Anfangsinvestitionen hat, muss man sich eine Maschine für 100.000 Euro kaufen, netto kriegt 19.000 Euro Vorsteuer zurück, dann sollte man vielleicht schon überlegen, ob man auf die Kleinunternehmerregelung verzichtet, dass man die 19% der Umsatzsteuer wieder zurückkriegt. Gut oder eher gut ist es, wenn man ja weniger Verwaltungsaufwand will. Wenn man vielleicht Privatkunden hat, dann kann man es auch günstiger verkaufen. In der Regel, ja, Reverse Charge mal ausgenommen, sind keine Umsatzsteuervoranmeldungen nötig. Es kann trotzdem sein, dass man Umsatzsteuervoranmeldungen machen muss, wenn man jetzt irgendwie auf der Rechnung von Adobe, Meta oder Google oder was auch immer dann aus Irland auf der Rechnung Reverse Charge, also die Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers stehen hat, dann muss man dann für Adobe, Meta und Co. dann auch gegebenenfalls als Kleinunternehmer die Umsatzsteuer abführen. Natürlich auch insbesondere, wenn man Unternehmer ist. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will 100.000 Euro eben eine Maschine zum, weiß ich, Espresso-Bohnen-Rösten anschaffen, dann muss man natürlich schauen, macht Sinn, auf diese Kleinunternehmerregelung zu verzichten, und falls ja, kann man bei einem Gesamtumsatz bis 800.000 Euro, das ist ja relativ hoch in der Gründungszeit, die Ist-Versteuerung statt der Soll-Versteuerung wählen, um liquide zu bleiben. Christian, warum? Ich beantworte es dir. Bei der Sollversteuerung muss man nach vereinbarten Entgelten abrechnen. Das heißt, man stellt eine Rechnung und muss dann am 10. des Folgemonats die Umsatzsteuer schon abführen, egal ob der Kunde gezahlt hat. Bei der Ist-Versteuerung muss man erst die Umsatzsteuer abführen, wenn der Kunde dann wirklich gezahlt hat und das Geld auch auf dem eigenen Konto ist. Ist also ein Liquiditätsvorteil, ja, und man läuft nicht in die Gefahr, dass man die Umsatzsteuer schon ans Finanzamt überwiesen haben muss, bevor der Kunde dann irgendwie mal einen Monat oder zwei später die Rechnung endlich begleicht. Das heißt, bis 800.000 Euro Gesamtumsatz sollte man mal schauen, ob man lieber die Ist-Versteuerung wählt.
Genau. Ja, Fabian, so maschinengewehrhaft, wie du das hier vorkriegst, da komme ich ja gar nicht mit. Ich bin ja noch so gefühlt im Basketballmodus, ja, und
und ja, ja, gut, und ich bin schon im Folgeterminmodus.
So.
Aber lass uns mal vielleicht von den vom Fragebogen zur steuerlichen Erfassung weg hin zu der Stadt, zu der Gemeinde, weil die sagt natürlich auch schön und gut, was ihr da beim Finanzamt macht, aber wir haben natürlich schon ein Interesse, dass ihr auch Gewerbesteuer zahlt und auch ein Gewerbe bei der Stadt anmeldet, wenn ihr gewerblich tätig seid, und das ist man ja relativ schnell, also immer selbstständig, nachhaltig mit einer wichtigen Gewinnerzielungsabsicht, das heißt im Zeitpunkt der Absicht muss ich das Gewerbe anmelden, nicht wenn ich schon große Gewinne mache und wenn ich mich im allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr beteilige, was immer eigentlich der Fall ist oder so gut wie immer, dann muss ich ein Gewerbe anmelden, außer ich habe Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Da ist Christian wieder fitter, weil er selbst, doch als Steuerberater Einkünfte aus selbstständiger Arbeit, Christian hat viele Einkünfte, aber vielleicht auch irgendwo, oder er hatte mal aus selbstständiger Arbeit auch mal Einkünfte, ja.
Ja, tatsächlich. Ich meine, da ist es ja relativ easy, wenn man so ein klassischer Freiberufler ist, Rechtsanwalt, Steuerberater oder so. Schwierig ist es ja, die Frage gebe ich insofern mal an dich zurück. Wie ist es denn als Influencer? Ja, oder
da gibt es ja wirklich Streitpunkte, wenn man jetzt Einnahmen außer Influencer-Tätigkeit auch hat, ist man da noch frei beruflich tätig? Ich habe ja auch ein paar Einkünfte, unter anderem aus schriftstellerischer Tätigkeit. Das ist ja Auto. Auch in Paragraph, genau, 18 Absatz 1 sogar genannt. Ja, künstlerische, schriftstellerische, unterrichtende Tätigkeiten habe ich im Prinzip auch. Aber ich lasse also jetzt bei mir in dem Beispiel alles, was den Steuerfabi betrifft, über eine GmbH laufen und dann ist es eben alles gewerblich. Wenn ich jetzt allerdings nur, sage ich mal, ein Autor bin und nur Bücher schreibe und jetzt nicht irgendwie noch probiere, im Podcast Lex für Office zu verkaufen, dann kann ich das als selbstständige Arbeit machen und muss dann beim Finanzamt kein Gewerbe anmelden. Das Gleiche gilt dann, wenn ich Zahnarzt, Tierarzt, was weiß ich, Patentanwalt, was auch immer bin, also diese ganzen Katalogberufe, dann muss ich kein Gewerbe bei der Stadt anmelden, aber im Regelfall, so bei den normalen Tätigkeiten, man hat einen Online-Shop, was weiß ich, man verkauft Kaffee, irgendwas, ja, dann bin ich relativ schnell eben in der Gewerbeanmeldung. Ich habe jetzt gerade keine Zahlen, wie viel ist Gewerbe, wie viel ist selbstständige Arbeit, so prozentual gesplittet, aber so aus dem Gefühl her sind weit über 50% dann wirklich gewerbliche Tätigkeiten. Und dann muss ich eben zur Stadt, zur Gemeinde und dann mit dieser Gewerbeanmeldung kommen und dann auch dieses Formular ausfüllen. Kann man eigentlich ja parallel machen zum steuerlichen Erfassungsbogen. Also das Finanzamt fragt meines Wissens nicht. Die fragen höchstens mal, wenn ich das Gewerbe angemeldet habe und dann irgendwie kein Fragebogen eingereicht habe, wo ist der Fragebogen oder andersrum. Aber im Prinzip kann ich das, wenn ich jetzt beispielsweise einen Online-Shop für Espresso-Bohnen habe, dann sofort ein Gewerbe anmelden bei der Stadt plus dann bei elster.de den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung ausfüllen.
Ich habe da noch drei wichtige Punkte zu.
Sehr gerne.
Also der erste ist ja eigentlich, um nochmal auf diese Abgrenzung, ja, Künstler und Werbefirma, ja. Du bist ja als Influencer eher, wie du schon gesagt hast, Werbetreibender, weil du erzielst vielleicht, also nicht du, aber alle anderen.
Ich sehe mich als Künstler.
Das glaube ich dir, ja. Ich warte auch immer noch auf deinen Ausweis, wo dann statt deinem richtigen Namen dein Künstlername drinsteht.
Ja, das kannst du, glaube ich, sogar machen.
Naja, ich gestehe dir das zu, keine Frage, aber ich glaube, das Finanzamt ist dann nicht so gnädig, ja, und die Rechtsprechung. Also sobald man eben Werbung für andere macht, ist man dann eben tendenziell kein Künstler mehr. Was man sich, glaube ich, merken kann, ist, dass es immer im Zweifel gewisse Vorteile gibt, wenn man in diese Kategorie Künstler fällt. Ja, also wie du schon gesagt hast, kein Gewerbe anmelden, okay, ist nicht so schlimm, keine Gewerbesteuer, aber auch bei der Steuerermittlung, bei der Gewinnermittlung gibt es gewisse Vorteile. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Dann zweiter Punkt, den ich oft gefragt werde, worüber ich noch kurz mit dir diskutieren wollte. Wenn man jetzt so in dieser Gründungsphase ist, ne, also oder in so, ich bin noch angestellt und probiere das mal nebenbei, ne, ich habe hier irgendeinen kennengelernt, der hatte eine gute Idee, mit dem mache ich das zusammen und ich teste mich gerade mal so ran, dann bekomme ich oft die Frage, ja, ich habe jetzt hier die ersten 500 Euro Einnahmen, soll ich jetzt wirklich schon zum Gewerbeamt gehen? Ist das nicht bescheuert, wegen 500 Euro Einnahmen da hier diesen 30-Euro-Antrag zu stellen? Und ich sage dir gleich mal meine Antwort. Ich weiß nicht, ob du es ähnlich siehst. Es gibt ja da die Gewerbeordnung, Paragraph 14 ist das, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche. Und da steht letztendlich drin, dass jeder stehende Gewerbebetrieb anzumelden ist. Also im Zweifel steht da halt drin, alles ist anzumelden, ne? Und selbst wenn es nur 500 Euro waren, solange du eben versucht hast, an eine breite Masse an Personen deine Leistung oder Waren zu verkaufen. Und das heißt, ich sage dann den Mandanten eigentlich meistens, ja, entweder mach's halt, gib die 35 Euro aus, dann hast du die Gewerbeanmeldung gemacht, oder schreib halt eine Mail an deine Gemeinde, wo du es machen musst, und oft kommt dann auch zurück, ja, okay, pass mal auf, solange du jetzt nicht mehr als 2000 Euro Einnahmen hast, brauchst du das auch nicht machen. Also das ist schon auch sehr gnädig oft, diese Gemeinden, wie die das so handhaben. Das könnte da auch meine Empfehlung sein, zu sagen, okay, frag halt nach, ne? Wenn, und im Zweifel mach's halt, kostet nur 35 Euro. Aber was dann passiert, wie du es schon gesagt hast, das Gewerbeamt gibt dem Finanzamt Bescheid, hier, da hat sich einer selbstständig gemacht, und dann kriegst du gleich ganz viele Briefe, natürlich auch vom Finanzamt mit dem steuerlichen Erfassungsbogen, aber dann hat man das auch gleich. Hast du da eine andere Meinung zu, oder?
Nee, in Freiburg ist es dann tatsächlich so, du kriegst dann auch ja so ein kleines Hinweisblatt, DIN A5, wo dann halt drauf beschrieben ist, wie man den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung findet. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht, weil viele denken, glaube ich, wenn sie beim Gewerbeamt irgendwie angemeldet sind, das war es jetzt irgendwie und alles andere geht automatisch. Die vergessen
schön,
dann, ja, also ich bin ja auch der Meinung, ich habe es in Berlin bei einem Gespräch auch mal gesagt, mit wirklich führenden Politikern und auch Presseleuten, dass man eigentlich diesen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung mal ein bisschen einfacher machen könnte. Weil da steht ja dann da irgendwie vereinnahmte, vereinbarte Entgelte. Und da kommen ja manche Steuerberater auch in Strauchen. und wenn du so ein Gründer bist, Handwerk, Metzger, ja, da will ich mal wissen, ob der dann sagt, ah ja, easy, da klicke ich mich mal schnell durch diese 20 digitalen Slides durch. Klar, Organschaft, klar, weiß ich, was es ist und so weiter und so fort.
Also Umwandlungen wird auch viel gefragt. Ne?
Das ja, ist so, und dann denke ich mir halt auch, also welcher Handwerker, Dienstleister etc., der nicht irgendwie im steuerlichen Bereich eine Ausbildung, ein Studium, was auch immer hat, kann diesen steuerlichen Erfassungsbogen alleine wirklich ausfüllen. Also man kann ja irgendwas ausfüllen, aber ob es dann richtig ist. Also da bin ich echt der Meinung, dass man das vereinfachen sollte. Ja.
Da müsste es eine Arbeitsgruppe geben. Es gibt doch jetzt hier so Tagesschau in einfacher Sprache oder so, wo das dann wirklich richtig einfach die aktuellen Trump will Zölle erheben, aber dann ganz einfach erklärt und so. Die müssten sich vielleicht mal mit dem BMF zusammentun und da was entwickeln, ja.
Ja, oder weißt du, also einfach mal, dass du nicht schreibst, irgendwie vereinbarte Vereinnahmte, Entgelte, Kleinunternehmerregelung, sondern sagst du, okay, was weiß ich, du kannst darauf verzichten, Umsatzsteuer auszuweisen. Nachteil ist, du bekommst die gezahlte Umsatzsteuer, wenn du einen Laptop kaufst für 1.000 Euro, die 190 Euro nicht zurück. Hm. Willst du das? Folge ist, für Privatkunden bist du günstiger. Geschäftskunden juckt es nicht, kreuze an, ja, nein. Nächste Frage. So, also, weil, jo.
Du kannst das Ding ja auch zu ChatGPT geben, ne? Und dann einfach,
ja,
was er so sagt, aber es hat natürlich auch so seine Tücken. Also ich habe schon oft zuletzt ChatGPT-Chats bekommen von Mandanten, die dann gesagt haben, ja, ich habe das alles mal, die Steuergestaltung schon mal ausgearbeitet, bitte nochmal jetzt umsetzen. Und dann stellst du irgendwie fest, dass das halt totaler Quatsch ist, ja. Also, ich glaube, das hilft schon so ein bisschen, um es besser zu verstehen, worum es geht. Tatsächlich nutze ich das bei irgendwelchen Bankanträgen manchmal auch. Aber da ist, glaube ich, auch zur Vorsicht zu raten.
Absolut. Genau. Aber im Regelfall muss man ein Gewerbe anmelden. Jetzt sagen ja
einen
viele,
Punkt habe ich noch.
Ja, also, ja, sehr gerne.
Einen Punkt. Ja.
Ja, ich wollte eigentlich auf die Gewerbesteuer
raus.
Okay,
nee, dann möchte ich gerne noch einen Punkt sagen.
Also, dann hau raus. Ja.
Was ich zuletzt auch mitbekomme, Trading scheint ja irgendwie jetzt gerade so das Ding zu sein, ja. Die Märkte laufen ja auch gut und ich kriege immer, also ich habe das immer mal so Kommentare oder irgendwelche Nachrichten. Ich mache, ich glaube, Prop Trading heißt das oder so, also irgendwie mit Fremdkapital oder CFD Trading und bla bla bla.
Klingt
also
nach Verlusten.
Ja, also nicht so nachhaltig, ne? Aber also das Ding ist, du handelst halt am Kapitalmarkt natürlich mit einem großen Hebel. Und du versuchst natürlich Gewinne zu erzielen und machst jetzt eben nicht hier klassisch MSCI World und guckst mal, was passiert, sondern machst zig Trades und so. Vielleicht auch mit einer KI im Hintergrund und so in die Richtung geht das. Und dann ist natürlich die Frage relativ schnell, ja gut, ich bin ja jetzt nicht nur so ein klassischer Kapitalanleger, ich mache ja hier schon so ein bisschen mehr. Muss ich denn dafür auch ein Gewerbe anmelden? Und tendenziell geht da gab es auch gerade ein anhängiges Verfahren, wir können es in die Shownotes schreiben, ich habe es jetzt nicht parat, wo eben auch nochmal das Finanzamt gesagt hat, nein, da bist du nicht gewerblich tätig, wenn du nur Kapitaleinkünfte machst, selbst wenn du mit hohem Hebel arbeitest, selbst wenn du Fremdkapital einsetzt, du müsstest schon dann für andere Geld anlegen oder eigene Mitarbeiter beschäftigen, so dann überschreitest du langsam die Schwelle zum Gewerblichen, wenn du tradest, ansonsten hast du da relativ lange Spielraum, bis man als Trader ein Gewerbe anmelden muss.
So, kann ich jetzt die Gewerbe?
Ja, bitte, bitte. Jetzt. Ich werde auch mal.
Viele sagen ja, Ich will aber kein Gewerbe anmelden, weil die Gewerbesteuer als Einzelunternehmer ist so hoch, ich muss nochmal 14% extra zahlen. Also vielleicht, wie kommen wir auf die 14%? Das ist die Steuermesszahl, die ist einfach Gott gegeben bei 3,5. Und dann muss man das mit dem Hebesatz der Gemeinde multiplizieren. Wenn man Glück hat, ist man in so einem Gewerbesteuerparadies wie Grünwald bei München. Wenn man Pech hat, ist man in München und zahlt dann 4,9 mal 3,5. Aber im Schnitt zahlt man so bei einem Hebesatz von 400%. Dann das Vierfache, das heißt 3,5 mal 4 sind 14%. So, jetzt könnte man sagen, ja gut, aber da, wenn so ein Freiberufler, so ein Architekt dann halt keine Gewerbesteuer zahlt, spart er sich 14% insgesamt. Ja, das ist nicht so. Warum? Weil ich kann die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen. Nicht unbegrenzt, sondern eben nur bis 400% Hebesatz. Da bleibst du hier in Freiburg als Einzelunternehmen ein bisschen drauf sitzen, ja, weil hier gibt es einen Hebesatz von 430%, aber jetzt nehmen wir mal an Passau. Passau hat 400% Hebesatz. Da zahle ich dann, wenn ich 10.000 Euro Gewerbesteuer und 10.000 Euro Einkommensteuer mal vereinfacht gesagt gezahlt habe, dann nicht 20.000 Euro, sondern 10.000 Euro, weil ich die Gewerbesteuer auf die Einkommensteuer anrechnen kann. Also oft kommt ein bisschen auf den Ort drauf an, und wie viel Einkommensteuer man gezahlt hat und was die Hinzurechnungen sind und pipapo. Aber man war einfach gesagt, ich werde nicht mit Gewerbesteuer belastet bei einer Gemeinde mit 400% Hebesatz oder drunter.
Und selbst wenn es ein bisschen mehr ist, also jetzt zum Beispiel Berlin oder so, da landest du, glaube ich, bei irgendwas rund 2% Zusatzbelastung durch die Gewerbesteuer. Immer noch nervig, ja, weil wir sind ja schon mit der Einkommensteuer relativ hoch, 42%, und wenn der Soli dazukommt, bei 44,5%. Und wenn dann auch noch ein bisschen Gewerbesteuer übrig bleibt, die du nicht anrechnen kannst, bist du ja schnell bei 46%. Aber so in etwa wäre das dann bei einer Gemeinde mit einem höheren Gewerbesteuersatz, dass da so 2% am Ende hängen bleiben an Belastung. Gewerbesteuer vielleicht auch noch ein Hinweis von mir. Bei der Gründungsphase, da hatten wir ja am Anfang gesagt, da gibt es ganz viele Kosten, die da anfallen können. Ne? Und da haben wir das ja so schön beschrieben, dass das alles easy ist. Dann kannst du die Kosten ja da entstehen Verluste. Damit kann man Steuern sparen. Und das ist ja alles wunderbar. Aber hier muss man so ein bisschen aufpassen, weil bei der Gewerbesteuer gibt es eine Regelung, die sagt, letztendlich bei der Gewerbesteuer fangen wir erst dann an, die Verluste zu berücksichtigen, wenn du mit deinem Unternehmen überhaupt am Markt aktiv geworden bist. Das heißt, diese ganze erste Phase, in der man jetzt so ein bisschen Beratung hat, ein bisschen Recherche macht, aber bevor man jetzt wirklich sichtbar am Markt wird, also mit einer Website oder einem Auftritt oder die ersten Kunden anspricht, ist alles, was da an Kosten anfällt, für die Gewerbesteuer verloren. Und das kann dann gerade jetzt auch beispielsweise bei Kapitalgesellschaften oder so, kann das dann auch richtig problematisch werden. Da kann es also sogar Sinn machen, gerade für das Finanzamt später aufzuzeigen, dass man relativ schnell angefangen hat, auch gegenüber seinen Kunden aktiv zu werden, um eben diese Gewerbesteuerverluste am Anfang nicht zu verlieren.
Absolut, ja. Also Gewerbesteuer-Thema, aber auch ein bisschen überschätzt, außer natürlich, man hat eine UG haftungsbeschränkt oder eine GmbH, weil da gibt es diese Gewerbesteueranrechnung nicht. Da zahle ich dann halt die Gewerbesteuer plus in dem Fall noch die Körperschaftssteuer von 15% plus Soli, kommt man bei einer GmbH UG in etwa auf 30% Steuern. Und wenn man das mal vergleicht, weil die Frage ist ja auch immer, was für eine Rechtsform sollte ich wählen? Wenn ich jetzt 60.000 Euro versteuern muss, dann habe ich bei dem Einzelunternehmen nur eine Steuerbelastung mit der Einkommensteuer vereinfacht von 23,7% und bei der GmbH UG über 6% mehr, 30% plus. Ich habe es dann natürlich in der GmbH und UG drin, muss mir dann gegebenenfalls ein Geschäftsführergehalt zahlen, also ich auch privat mir ein paar Espresso-Puffel kaufen kann oder Bananen oder was auch immer. Oder ich muss halt eine Ausschüttung machen. Ja, und die ist auch wieder rum mit der Kapitalertragsteuer 25% plus Soli, also insgesamt 26,375% zu versteuern. Und ich glaube, was viele nicht so ganz verstehen, ja, was ist das Transparenzprinzip und was ist das Trennungsprinzip? Also wenn ich jetzt ein Einzelunternehmen habe oder auch eine Beteiligung einer Personengesellschaft, einer GbR, dann wird halt alles zusammengeschmissen. Also ob ich jetzt Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung habe, ob ich irgendwie sonstige Einkünfte aus dem Bitcoin-Verkauf beispielsweise habe, alles wird zusammengeschmissen ins zu versteuernde Einkommen und dann bildet sich der Steuersatz. Das heißt, wenn ich jetzt noch große andere Einkünfte habe aus anderen Quellen, kann es auch sein, dass ich schon mit 60.000 Euro, die ich versteuern muss, ja, weit im Spitzensteuersatz von 42% bin, während ich bei der GmbH nur 30% versteuern muss auf Ebene des Unternehmens. Weil da gibt es ein Trennungsprinzip, ob ich da noch oben irgendwelche privaten Immobilien vermiete, das juckt dann die GmbH nicht. Da gibt es ein Trennungsprinzip beim Einzelunternehmen, bei der Personengesellschaft eben nicht. Da wird alles zusammengeschmissen. Wann was besser ist, ja, das kann man nicht so pauschal sagen, aber man kann sagen, je höher die Einkünfte sind, tendenziell, desto besser ist die Kapitalgesellschaft, wenn man mal jetzt das Traumeinkommen von 1 Million Euro pro Jahr hat, dann zahle ich natürlich, wenn ich 1 Million versteuern muss mit einem Einzelunternehmen, schon 45,4% Steuern. Das ist natürlich happig. Und bei einer GmbH habe ich dann etwa 300.000 Euro, also 30% Steuern. Das heißt, ich kann über eine GmbH Steuern sparen und kann dann auch ein Geschäftsführergehalt mir zahlen und kann trotzdem dann privat was ausgeben, kann also ein bisschen besser steuern und es schlägt nicht alles mit meinem persönlichen Einkommensteuersatz durch. Allerdings bei der Rechtsformwahl, ich glaube, haben wir nicht schon mal auch sogar einen Podcast über die Rechtsformwahl gemacht?
Natürlich,
ja, klar. Ja, dann sollte man den mal nachhören, dann skippt man das ein bisschen. Aber vielleicht nicht nur über Steuern. Da gibt es natürlich noch andere Geschichten, ja, Verlustverrechnung, Tesorierung, Beteiligungsmöglichkeit, Publizitätspflichten. Haftung ist natürlich bei der GmbH ganz interessant. Aber wie ich weiß, wie du siehst, ich bin so der Freund, wenn man noch nicht so richtig weiß, klappt das überhaupt, was ich hier unternehmerisch mache, vielleicht erstmal ein Einzelunternehmen, weil umwandeln in die GmbH gibt es auch eine Folge, kann man auch nachhören, kann ich ja immer noch.
Ja, genau. Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe, glaube ich, schon mehr GmbHs liquidiert, als die Gründung mit begleitet, so geführt. zumal das wirklich auch aufwendig ist. Ja, du musst die GmbH dann ein Jahr bestehen lassen. Gibt es so ein Sperrjahr, bis du sie dann wirklich los wirst. In der Zeit musst du noch voll Buchhaltung machen, Jahresabschlüsse. Es gibt auch ein paar Tricks, um das schneller hinzubekommen, mit einer sofortigen Löschung, die man beantragen kann. Aber das klappt auch nicht immer. Das heißt, wenn man sich nicht sicher ist, vertrete ich voll und ganz deine Meinung, kann man erstmal als Einzelunternehmen starten. Natürlich, wenn man jetzt aber mit mehreren das ganze Projekt umsetzt, das ist wiederum ein Risiko. Das ist ja oft so eine Situation, irgendwie der eine ist schon irgendwie gerade gekündigt worden und will mit der Idee starten, hat aber 2, 3 Kumpels oder so, mit denen er das zusammen macht und die sind noch angestellt und die machen das eigentlich zusammen, aber nur ein einziger macht sich selbstständig als Einzelunternehmer und die machen dann die Vereinbarung, hey, pass auf, wenn das funktioniert, dann machen wir irgendwann mal eine Firma, jeder kriegt 33% zu dritt. Und dann hast du halt das Thema, wenn das dann nicht frühzeitig, bevor das Ding durch die Decke geht, auch in den entsprechenden rechtlichen Rahmen gegossen wird, also konkreten Gesellschaftsvertrag, ist das ja dann im Zweifel für das Finanzamt ein gefundenes Fressen, weil die sagen können, ach, wieso sind denn jetzt hier an dem Einzelunternehmen plötzlich 2 weitere beteiligt? Das war ja so gar nicht vorgesehen. Jetzt macht ihr ja hier schon 100.000 Euro Gewinn oder mehr. Das ist doch mal eine astreine Schenkung, auf die ich nochmal 30% Schenkungssteuer haben will. Also dieses Risiko gibt es dann. Deswegen in so einem Fall mit Bekannten oder mit mehreren Gründern zusammen, da sollte man immer einen Vertrag schließen, Unterbeteiligung, atypisch stille Beteiligung. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, auch wenn man noch keine GmbH von Anfang an machen will. Aber ansonsten, wenn man dann doch schon erfolgreich ist, ne, will ich nochmal darauf hinweisen, du hast immer das Gehalt angesprochen, zu Recht. Da gibt es ja auch unsere 18 steuerbegünstigten Gehaltsbestandteile, gibt es auch eine Folge, wir müssen so viel verlinken diesmal. Das ist ja dann nicht nur, dass man sagt, okay, da gibt es den niedrigeren Steuersatz, sondern du kannst ja dann auch wirklich alle Benefits, die so ein Angestellter normalerweise hat und die sind teilweise richtig vielfältig, für dich nutzen, wenn du eben dein Unternehmen in der GmbH hast, ja.
Absolut, ja. Vielleicht lass uns vielleicht nochmal auf die Holding kommen, weil irgendwie gefühlt zumindest bei Social Media Insbesondere heißt dann, ja, da zahle ich dann insgesamt 1,5% nur. Das heißt, man muss eine Holding machen. Also auch wenn ich irgendwie, keine Ahnung, drei Stifte und zwei Radiergummis verkaufe, direkt in die Holding rein. Ja, 1,5% ist immer besser. Was sagst du dazu, Christian? Ist die Holding immer die beste Rechtsform, egal was man macht?
Ich bin ein bisschen befangen. Also,
Jetzt sagen wir so, ich habe auch eine Holding, so ist es nicht. Ich habe auch eine Holding GmbH. Vielleicht da nochmal, was ist eine Holding GmbH? Die Holding GmbH so in ihrer Ursprungsform hält dann die Anteile einer anderen operativen GmbH. Also man hält die nicht irgendwie als Christian Gebert die Anteile oder als Fabian Walter, sondern als, was weiß ich, als Christian und Fabian Vermögensverwaltende Holding GmbH. Die hält dann die Anteile an der, was weiß ich, Espresso GmbH und nicht direkt. Ich meine, ich habe dieses Konstrukt auch und lass mich dir, bevor du sagst, es ist die beste Rechtsform, vielleicht die zwei Punkte, die ich auch super finde, erklären oder mal mit dir diskutieren. Wenn ich natürlich gleich eine Holding mache, das heißt nicht die Anteile der GmbH im Privatvermögen halte, sondern über eine andere vermögensverwaltende GmbH beispielsweise, dann kann ich diese anderen operativen GmbH-Anteile zu nur etwa 1,5% verkaufen. Warum? Weil es eben zu 95% steuerfrei gestellt wird. Und das ist natürlich ganz nett, wenn ich irgendwie ein Startup, ein Tech-Startup für 1 Million irgendwie Gewinn verkaufe, zahle ich halt nur 15.000 Euro Steuern und nicht irgendwie 260.000, 270.000 Euro wie im Privatvermögen. Und wenn ich jetzt Ausschüttungen mache und mal gehören zumindest mal 15%, also zumindest für die Gewerbesteuer, 15% Mindestbeteiligung, dann habe ich eben auch da bei Ausschüttung in die Holding GmbH nur eine Steuerbelastung von 1,5%. Und um dann wieder andere, was weiß ich, Startup-Beteiligungen zu machen, Immobilie zu kaufen, was auch immer, also alles außerhalb vom Privatvermögen. Aber ich möchte, bevor du dann trotzdem sagst, die Holding ist die beste Rechtsform, noch einen Punkt ansprechen, weil viele denken dann, naja, gut, dann kann ich natürlich auch privates Geld nutzen, um mir irgendeine Rolex zu kaufen oder was auch immer. Das geht nicht. Also das Geld ist dann in der Holding zu diesen 1,5% gefangen, will ich es mal überspitzt nennen. Und man kann dann nicht privat irgendwie, was weiß ich, die, keine Ahnung, die Couch fürs private Wohnhaus oder die Rolex oder was auch immer für 20.000 Euro kaufen. Das muss man wissen. Aber klar, wenn ich natürlich das Geld innerhalb des Unternehmenskonstruktes weiterarbeiten lassen möchte, ja, und eben nicht diese angesprochenen 25% Kapitalertragssteuer plus Soli bei einer Ausschüttung ins Privatvermögen zahlen würde, dann ist es natürlich super. Aber noch ein Punkt, bevor ich dich dann über die Holding schwärmen lasse, die operative GmbH. Also wenn ich irgendwie unten einen Espresso-Handel habe, die zahlt dann trotzdem roundabout 30%. Also die darf dann nicht irgendwie 1,5% nur Steuern zahlen. Das ist auch, was viele so falsch verstehen. Es kann sogar sein, dass eine Holding teurer werden kann, wenn ich eben dann über eine Holding ins Privatvermögen alles ausschütte, der Vollausschüttung ins Privatvermögen mache. Aber klar, vielleicht Christian, jetzt habe ich viel geschwatzt, sag mal deine Meinung zur Holding.
Also du hast schon recht, der Nachteil ist, wenn du das Geld aus der GmbH rausholst und in die Holding bringst, ne, geht das ja fast steuerfrei. Du zahlst nur 1,5%. Jetzt könnte man sich halt die Frage stellen, warum soll ich das überhaupt machen? Ich kann ja auch meine Kohle in der GmbH liegen lassen, weil ich kann weder, wenn das Geld in der GmbH liegt, noch wenn es in der Holding liegt, kann ich mir meine Rolex oder mein Sofa kaufen. So. Das heißt, warum soll ich das überhaupt zur Holding bringen? Und da gibt es ja eigentlich zwei Gründe. Das erste ist natürlich ja auch die Haftung. Ja, du hast noch eine zusätzliche Haftungsbarriere, weil du holst halt deine Gewinne eine Ebene nach oben. Und wenn es mal schief läuft, ja, Corona kommt oder irgendeine andere Krise und du stellst fest, okay, plötzlich habe ich gar keine Kunden mehr, habe noch ein paar Verpflichtungen in meiner GmbH, dann kann ich die natürlich viel eher in die Insolvenz schicken, wenn ich vorher das ganze Geld in die Holding geschickt habe oder ausgeschüttet habe und das dann dort liegt, weil dann ist es nicht mehr Teil der GmbH, die ich ja dann in der Insolvenz verliere. Dann müsste ich ja diese Gewinne der Vorjahre erstmal aufbrauchen, um meine Schulden zu bedienen. Das muss ich dann nicht, weil ich ja das schon bei der Holding in Sicherheit gebracht habe. Also das ist natürlich der eine wesentliche Vorteil. Und jetzt, ne, Zusatzkosten sind halt so Verwaltung, wenn man jetzt einen guten Deal mit seinem Steuerberater macht, irgendwas 1.500 Euro im Jahr oder so, kommt drauf an, was man da alles mit der Holding treibt, aber das ist so vielleicht das, was es mindestens kostet, ist halt noch eine zusätzliche Versicherung, so könnte man es sehen, ne? Manche schließen eine D&O-Versicherung, also eine Versicherung für den Geschäftsführer habe, die kostet dann 4.000, 5.000 im Jahr. So kannst du halt das Geld irgendwie auch für diesen Preis in Sicherheit bringen. Und natürlich dann im Fall des Verkaufs, also wenn du dann die GmbH, die eigentlich am Markt tätig ist, mal verkaufen willst, hast du halt plötzlich das Geld, weil dann verkauft das ja die Holding und nicht du selbst. Und dann verkaufst du das eben für 5 oder 10 Millionen. Und auf diese 10 Millionen, die dann an dich ausgezahlt werden, zahlt man dann lächerliche 150.000 Euro Steuern. Und das ist natürlich verrückt, dass dann bei einem 10-Millionen-Exit 985.000 Euro übrig bleiben. 9 Millionen, na, du weißt schon. Also jedenfalls fast alles. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied, als wenn ich 30% zahle. Ne? Und das kann natürlich auch total Sinn machen. Jetzt kommt genau der Punkt, brauche ich das von Anfang an? Und da würde ich auch sagen, so wie du, naja, man kann die Holdingstruktur auch immer noch später nachziehen. Also es ist eigentlich kein Problem, solange man mehr als die Hälfte der Anteile hat. Man muss dann aber 7 Jahre warten, bis man wirklich völlig steuerfrei verkaufen kann. Na, da gibt es diese Sperrfrist, wenn man die Holding nachzieht. Das ist so ein bisschen ärgerlich, wenn das vielleicht doch schneller geht als erwartet. Also ich habe da schon viel erlebt im E-Commerce, gerade so um die Corona-Zeit ging ja plötzlich die Bewertung durch die Decke, da wurden Unternehmen verkauft und die haben gesagt, Mann, scheiße, hätte ich die Holding mal nicht eher gegründet, dann hätte ich jetzt irgendwie 1 Million Steuern gespart oder so. Also wenn das, ja, also da gibt es schon echt Fälle, wo sich das total gelohnt hätte. Und ein zweiter Punkt ist, das ist wieder, wenn man mit mehreren gründet. Ich habe gerade gesagt, die Holding kann man auch später nachziehen, wenn man mehr als 50% der Anteile hat. So, und wenn man ja natürlich jetzt aber, Fabian, wenn wir eine GmbH zusammen machen würden, ja, dann hätten wir ja beide nur 50%, so wenn wir das fair aufteilen. Dann kämen wir beide nicht mehr so einfach in die Holding rein, weil eben das Gesetz vorschreibt, du musst mehr als 50% haben, also 50,1. Das hätte dann keiner und da habe ich auch schon viele Fälle, wo man dann sagt, ja Mist, wir wollen aber jetzt eine Holding, macht total Sinn für uns, wie kommen wir denn da rein? Gibt es auch noch Mittel und Wege, da können wir vielleicht auch noch mal eine Folge machen, haben wir noch nie gemacht, so ein paar Tricks, die man anwenden kann, um auch in dieser Konstellation in die Holding zu kommen, aber das ist dann halt auch wieder nervig, teuer und so weiter und so fort. Das heißt, bei so einer Konstellation GmbH mit mehreren Gründern würde ich schon sagen, hey, denkt mal eher über eine Holding nach und macht bloß keine gemeinsame Holding. Also da habe ich auch Fälle, da ist das Unternehmen jetzt 10, 20 Millionen wert und die haben irgendwie eine Holding zu dritt oder so. Und dann denkst du dir so, ja, dann schieben die da die Kohle hin und jeder will irgendwie ganz anders investieren. Der eine will irgendwie ein fettes Auto, der nächste will ein Haus, der dritte will es am Aktienmarkt reinvestieren und das muss man dann alles über eine Holding abbilden. Also davor kann ich eigentlich nur warnen.
Absolut. Lass uns vielleicht am Ende noch zwei Punkte machen, die oft auch vergessen werden, weil viele denken immer, okay, Finanzamt, Finanzamt, aber es gibt natürlich auch noch die Krankenversicherung, die auch nochmal zuschlagen kann, weil es ist ja so, wenn ich jetzt irgendwie ein geschätztes Einkommen habe, was im unteren Bereich liegt, dann kann es sein, dass ich den Krankenkassenmindestbeitrag je nach Krankenkasse von aktuell etwa 260 Euro pro Monat zahle. Jetzt, wenn allerdings der Einkommensteuerbescheid reinflattert, dann erfolgt da rückwirkende Korrektur. Und das ist mittlerweile relativ hoch, der Krankenkassenmaximalbeitrag, weil klar, wenn ich gründe, ist es was anderes, wenn ich angestellt bin, dann habe ich jetzt keinen Arbeitgeber, der mir die Hälfte vom Krankenkassenbeitrag übernimmt, sondern ich muss den vollen Krankenkassenbeitrag zahlen. Und wenn ich dann gesetzlich versichert bin und nicht privat versichert, dann ist der Höchstbeitrag 2026 aktuell, kommt dann natürlich auch ein Zusatzbeitrag an, aber so um die 1.200 Euro pro Monat. Und 1.200 Euro pro Monat ist halt brutal, weil wenn ich jetzt so den Mindestbeitrag von 260, je nach Krankenkasse 270 Euro gezahlt habe, dann kann schon sein, dass dann die Krankenkasse kommt und sagt, jo, ich hätte gerne fürs letzte Jahr nochmal 11.000 Euro überweist, das bitte bis irgendwie kommenden Freitag auf dieses Konto. Und wenn man dann denkt, ja, man hat eigentlich schon eigentlich alles gezahlt gehabt, dann kann es durchaus sein, dass nicht das Finanzamt Geld von einem will, sondern auch die Krankenversicherung im fünfstelligen Bereich ist, die man nachzahlen muss. Und deshalb haben viele nicht so auf dem Schirm. Deswegen nicht nur vielleicht fürs Finanzamt was zurücklegen oder die Vorauszahlung anpassen, sondern auch die Krankenkassenbeiträge so ein bisschen im Hinterkopf behalten, weil wenn man das komplett vergisst, das ist dann auch gefährlich.
Aber das ist krass. 260 Euro im Monat Beitrag, auch wenn man Verluste macht, richtig?
Ja.
Also das musst du auf jeden Fall zahlen.
Ja.
Und da, ich glaube, da gibt es ja, wenn man jetzt aus dem Arbeitslosengeld kommt, diesen Existenzgründungszuschuss. Das kann man vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen. Da bin ich jetzt nicht so der absolute Experte.
Du musst noch 6 Monate praktisch im ersten Jahr deiner Arbeitslosigkeit sein. Und dann kannst du eben diesen Existenzgründungszuschuss bekommen. Dementsprechend kriegst du da eine Unterstützung von der Bundesagentur für Arbeit, musst du also einen Businessplan hinschicken, dann muss es natürlich auch noch freigegeben werden und so weiter und so fort. Also das kann man da auch noch nutzen und bekommt da eine Unterstützung, wenn man eben aus der Arbeitslosigkeit gründet.
Und man kann ja dann auch überlegen, ob man in die private Krankenversicherung wechselt, wenn man jetzt so hohe Einkünfte hat. Wenn du sagst, 1200 Euro ist dann der Beitrag der Krankenversicherung, das ist ja letztendlich Gewinn mal 17,5% in etwa, ja, wird das ja aktuell sein. Also Krankenkassenbeitrag 14,6, Zusatzbeitrag und Pflege und so. Im Endeffekt landet man wohl in etwa dort. Und das heißt aber, wenn man jetzt in der privaten ist, ich meine, ich bin jetzt hier kein Versicherungsvertreter oder so, aber ich zahle da deutlich weniger als diese 1200 Euro, kann man vielleicht mal drüber nachdenken dann an der Stelle, wenn man jetzt so viel verdient und noch freiwillig gesetzlich versichert ist.
Ja, also du bekommst nochmal zu diesem Existenzgründerzuschuss, bekommst also 6 Monate das bisherige ALG 1 plus nochmal 300 Euro für die Sozialversicherung. Und da ist eigentlich ja der Krankenkassenmindestbeitrag damit abgedeckt. In der Phase 2 bekommst du dann nochmal 300 Euro monatlich für die Sozialversicherung, wenn man hauptberuflich dann auch selbstständig ist. Und die Gesamtförderung rechnerisch ist so um die bis zu 20.000 Euro und man muss 150 Tage Restanspruch bei Aufnahme der Selbstständigkeit haben, also nicht ganz ein halbes Jahr, aber immerhin, und dann muss ich eben, irgendeine fachkundige Stelle, sei es ein Steuerberater, IHK, was auch immer, so ein tragfähiges Konzept mir bescheinigen lassen, und auch die Tätigkeit muss mindestens 15 Stunden ausgeübt werden. Das ist eigentlich eine ganz gute Sache, weil das ist schon ganz relativ komfortabel. Der ist auch steuerfrei, erhöht aber den Steuersatz auf die anderen Einkünfte. Es unterliegt dem Progressionsvorbehalt, aber ist eine ganz gute Sache.
Ja, vor allem, du kannst ja dann auch voll dazu verdienen als Selbstständiger. Und das wird nicht mehr gekürzt. Ne? Also wenn du jetzt arbeitslos bist und du fängst an, dich selbstständig zu machen, ohne diesen Existenzgründungszuschuss zu beantragen, dann würde ja dein Arbeitslosengeld sofort gekürzt werden. Ich glaube, da darfst du ja nur so und so viel dazu verdienen. Ich meine, 165 Euro oder so, also nicht viel. Und wenn du dann eben sagst, hey, nee, Moment, ich gehe in diese Existenzgründungszuschuss, in diesen Antrag, mach dieses Konzept und so weiter, dann kriegt man ja diesen Zuschuss und darf voll seine Einkünfte aus der gewerblichen Tätigkeit behalten. Ja, also ich glaube, wer jetzt arbeitslos ist, der sollte sich das echt mal überlegen. Das ist ein toller Zuschuss.
Lass uns vielleicht nochmal auf die E-Rechnungspflicht gehen. Das ist 2026 aber nicht so interessant, weil hier ist ein Übergangsjahr. Also seit letztem Jahr muss man von anderen Unternehmern in Deutschland E-Rechnung empfangen und verarbeiten können und euch archivieren können. Schicken kann man das allerdings noch als normale PDF-Rechnung und nicht als E-Rechnung. Aber wenn ich jetzt dieses Jahr die 800.000 Euro Umsatz knacke, dann muss ich bereits ab dem 01.01.27 E-Rechnung schreiben. Ich schreibe selbst schon E-Rechnung mit LexOffice natürlich. Und bis Ende 2027, wenn ich da die auch nur 800.000 Euro oder weniger mache, dann muss ich ab 2028, also für alle gilt es dann, ab dem 01.01.2028 müssen alle inländischen Unternehmen an andere inländische Unternehmen auch E-Rechnung schreiben. Das sind jetzt nicht reine PDF-Rechnungen, sondern eine PDF mit integrierter XML-Datei, eine Zugpferdrechnung, X-Rechnung etc. Also aus meiner Sicht kann man sich da schon mal drauf einstellen. Wenn man ein größeres Unternehmen ist, muss man es jetzt ab Januar, also im kommenden Januar dann machen. Das will man eigentlich jetzt schon machen. Also es ist ein Häkchen und dann schickt es als E-Rechnung raus. Man merkt es eigentlich nicht. Aus meiner Sicht sollte man da eben das eigentlich jetzt schon einführen, weil kostet jetzt auch nicht mehr, wie wenn ich jetzt normale PDF rausschicke. Und muss ich dann gegebenenfalls ab 2027 sowieso machen.
Für B2B-Rechnung, ne? Also wenn du jetzt Lieschen Müller irgendwie was verkaufst, die musst du nicht mit der E-Rechnung bombardieren.
Also jetzt nicht, wenn du jetzt irgendwie einen Döner verkaufst und wenn ich vor dir stehe als Privatperson, musst du jetzt mir keine E-Rechnung als Zugpferd-Datei schicken. Ja. Du kannst nur einfach einen Beleg, so einen Kassenbon dann mitgeben. Das geht dann noch. Aber B2B, ja, muss man das machen. Ja, und bin mal gespannt dann, wie es dann 2028 aussieht. Da werden wahrscheinlich ein paar überrascht werden, weil viele schreiben natürlich auch noch, ich meine, das ist ja ganz interessant auch von unserer Buchhaltungslösung. Ich frage immer, wer sind so eure größten Konkurrenten? Und dann denkst du irgendwie bei Lexware, irgendwie Zefdesk oder was auch immer. Und dann heißt, nee, die größte Konkurrenz ist im Prinzip Word und Excel, weil da die meisten halt ihre Rechnung damit schreiben. Mhm. Das ist ganz interessant. Und da, das geht jetzt noch gut, sage ich mal, zumindest 2026. Aber dann sollte man sich mal Gedanken machen, ob man nicht mal das Buchhaltungstool wechselt oder zumindest mal eins anschafft.
Mhm.
Genau. Und dann vielleicht zum Abschluss. Ja, ist natürlich auch immer die Frage von Gründer, Gründerin, ja, brauche ich den Steuerberater, kann ich das selbst machen? Ich sagte mal meine Sicht, dann kommt deine Sicht, also wenn man bilanzieren muss, ja, wenn ich jetzt so ein Einzelunternehmen im Nebenerwerb habe, ja, da kriege ich es vielleicht noch irgendwie hin, vor allem mit Hilfe von Perplexity und ChatGPT, vielleicht noch irgendwie die Anlage EUR, Anlage G in der Steuererklärung hinzubasteln. Und wenn ich Kleinunternehmer bin, dann auch noch eine entspannte Umsatzsteuererklärung habe. Aber wenn ich natürlich bilanzieren muss und dann also über 800.000 Umsatz oder 80.000 Euro Gewinn habe oder dann zwangsläufig bilanzieren muss, weil ich eine Kapitalgesellschaft wie eine GmbH bin, dann sollte man aus meiner Sicht auf jeden Fall einen Steuerberater nehmen. Jetzt kann ich ja mal dich fragen, wie siehst du das? Und dann muss man mal auch ehrlich beantworten, wie scharf sind Steuerberater auf so frisch gegründete Einzelunternehmen, wo man noch nicht so richtig weiß, überleben die irgendwie das erste Jahr? Wie ist da deine Meinung, Christian?
Ja, ich stimme dir zu. Also die Sache ist eigentlich mit der Bilanzierung. Ab dann wird es doch so komplex, dass das Einzeln mit den Tools wirklich eine Herausforderung wird. Da geht es ja dann auch darum, wirklich auch eine saubere Bilanz zu erstellen. Ja, alles unter 800.000 Euro Umsatz und 80.000 Gewinn, da kannst du ja so eine Einnahmenüberschussrechnung machen. Das heißt, wie viel Geld hast du eingenommen, wie viel hast du ausgegeben? Vereinfacht gesagt, Strich drunter und das ist der Gewinn. Ne? Das geht mit so einem Tool sicherlich auch noch einfacher. Aber sobald es dann eben um die Bilanzierung geht und du hast ja da wirklich auch viele Dinge, die manche Softwarelösungen auch gar nicht so gut abbilden können. Du musst dann dem Finanzamt eine E-Bilanz übermitteln. Du musst deinen Jahresabschluss veröffentlichen beim Unternehmensregister und so. Also das, ja, vielleicht ist das auch was die Tools irgendwann können. Aber auch da sollte man ja nichts falsch machen, weil man ansonsten vielleicht auch schnell beim Finanzamt statt in dem Stapel der automatischen Veranlagung, wo alles easy peasy durchgeht und keiner guckt sich das weiter an. Plötzlich landest du auf dem Stapel, hier kann doch irgendwas nicht stimmen, dann machen wir mal eine Betriebsprüfung und hast am Ende doppelten Ärger. Also ich glaube, das ist genauso die Grenze, wo ich sagen würde, hey, ab der Bilanzierung macht das auf jeden Fall Sinn. Auch für Gründer, da hast du das ja schon so ein bisschen angeteasert. Ich meine, die Steuerberater sind jetzt halt auch relativ ausgelastet, viele, also wir jetzt auch, ne? Wenn jetzt jemand sagt, hey, ich habe meine ersten 1.000 Euro Umsatz gemacht und könnt ihr mal bitte alles für mich machen, da würde ich sagen, ja, kann man machen, aber das Problem ist, dass du dann wahrscheinlich in der Verlustzone landest, alleine wegen unseren Kosten, ja. Das heißt, ich würde das nicht unbedingt empfehlen, was aber natürlich schon sinnvoll sein kann, dass man sich einfach mal beraten lässt, eine Stunde oder so, ja, und sagt, hey, pass auf, das ist mein Geschäftsmodell, ich mache das alles selbst, habe ich eigentlich alles beachtet, gibt es noch irgendwas, auf das du mich vielleicht hinweisen willst? Ja, also insofern, das hört man natürlich auch immer wieder, dass gerade Gründer, die jetzt auch erstmal im Nebenberuf vielleicht sind und das nicht selber machen wollen, auch Herausforderungen haben, einen Steuerberater zu finden. Also ich nehme mich da nicht aus. Wir sind da teilweise eben auch und sagen, hey, wir können das einfach gar nicht abbilden, weil wir wollen natürlich auch, dass unsere Mitarbeiter, die müssen auf der einen Seite hier hochkomplexe internationale Sachverhalte bearbeiten und dann ist halt schwierig, wenn sie dann da irgendwie für 30 Euro im Monat für dich irgendwas machen sollen. Das ist es halt wirklich auch kaum wirtschaftlich darzustellen. Und insofern gut, dass es irgendwelche Tools gibt, mit denen man das dann machen kann, ja.
Absolut. Ja, da sind wir doch mal hier im Stechschritt durch.
Ja, du hast heute ganz schönes Tempo vorgegeben, aber.
Ja, ja, weil ich jetzt gleich in 3 Minuten wieder einen Folgetermin habe. Aber ich glaube, schadet auch nicht mal, richtig auf die Tube zu drücken. Ja, man merkt, ich habe schon 4 Espressi drin heute. Das ist der Unterschied. Sehr gut. Ja, wunderbar. Okay. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ansonsten erzählt es weiter. Ja,
ja, wenn jemand jemanden kennt, der sich selbstständig machen will, genau, das passt ja jetzt vielleicht ganz gut, ne? Alles klar.
Genau, schickt die Folge gerne weiter und dann hört man sich nächste Woche wieder.
So sieht's aus. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Mach's gut. Tschüss.
Ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.